Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Willkommen, liebe Zuhörer, beim Funkmagazin, die Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum meldet sich mit der Novemberausgabe. Zu dieser begrüßt sie Melitta Hengl aus dem Studio 5 Kirchen in Ungarn. Hier die Themen der neuesten Monatssendung. Gedanken zur Adventszeit 2020. Deckeneinsturz in der Alzener Evangelischen Kirche und Spendenaufruf. Fragen und Antworten zum neuen Entschädigungsgesetz für die Nachkommen der Deportierten. Schule und Schulwesen in Schag. Neue IFA-Kulturmanagerin an der Deutschen Bühne Ungarn. Das sind unsere November-Themen. Ich wünsche Ihnen zum Funkmagazin beste Unterhaltung. Die römisch-katholische Kirche feiert am kommenden Sonntag, dem letzten Novembersonntag, den Beginn des neuen Kirchenjahres. Damit beginnt die Adventszeit, eine Zeit, sich auf die Ankunft des Herrn einzustellen, wie die Bezeichnung Advent zu deuten lässt, die vom lateinischen Adventus abgeleitet wird. Christen bereiten sich in dieser Zeit auf das Hochfest der Geburt Jesu vor. Doch wie soll es im Corona-Jahr 2020 ausgehen? Was macht die diesjährige Adventszeit so besonders? Gedanken darüber sammelte Riluka Nelepku von Radio Temeswar im folgenden Beitrag.
In nur wenigen Tagen ist es wieder soweit. Am Sonntag, dem 29. November, beginnt bei den Christen die Adventszeit, eine Zeit des Wartens auf die Geburt Jesu Christi. Es ist eine Zeit, die in den vergangenen Jahren oft mit Hektik und Stress verbunden war. Nicht auch heuer, denn die Corona-Krise wird so manches Treffen unter Freunden, das normalerweise zu Weihnachten stattgefunden und worauf man sich mit zahlreichen Geschenkeinkäufen vorbereitet hat, einfach wegfallen lassen. Jenseits des Kommerziellen ist aber die Adventszeit etwas ganz Besonderes. Der römisch-katholische Bischof in Temeswar, Josef Czobopal, erklärt.
Die Adventszeit ist der Beginn des Wartens auf den Herrn. Wir erleben drei Wartezeiten. Das Warten auf das Fest der Geburt Jesu, das Warten auf das zweite Kommen Jesu am Ende der Welt und das Warten darauf, dass in unserem Leben seine Liebe vollbracht wird. Dieses Warten ist voller Liebe und ist aktiv. Deswegen ermahnt uns Jesus, wachet. Wir müssen wachen, damit die Liebe nicht weniger wird in uns. Es ist auch eine Zeit der Ruhe, des Zuhörens, der Reflexion, eine Überprüfung unseres Lebens. Dort, wo wir drauf kommen, dass uns nicht die Liebe lenkt, dort müssen wir unsere Adventsentscheidung treffen. Denn damit bekommen wir die Chance eines Neuanfangs in unserem Leben.
Ein Neuanfang, das soll die Adventszeit auch in diesem Jahr sein. Man wird heuer gewiss mehr Zeit haben für sich selbst, für die eigene Familie. Der 31-jährige Adrian Pöschkelau-Kolla, Projektmanager bei einem IT-Support-Unternehmen in Temeswar und zweifacher Vater, erklärt, was für ihn die Adventszeit bedeutet.
Adventszeit ist für mich die Zeit des Jahres, in der man mehr zur Besinnung kommen kann. Einfach mal darüber nachzudenken, wie das Jahr, das sich zu Ende neigt, für einen gelaufen ist, was man gut gemacht hat oder was man vielleicht besser machen hätte können. Es ist aber auch eine Gelegenheit, um mehr Zeit im Kreise der engeren Familie zu verbringen. Wenn man Kinder hat, so wie wir, ist die Adventszeit natürlich viel intensiver und geprägter als sonst. Es beginnt schon damit, mit dem Gestalten des Adventskranzes zusammen mit den Kindern, danach täglich über den Advent das Öffnen des Adventskalenders. Das steigert natürlich die Freude und die Vorbereitung auf das Weihnachtsfest.
Auch für die aus Bilet stammende Gabi Schandor, Unterrichtende an der Westuniversität Temeswar, ist die Adventszeit eine ganz besondere Zeit.
Die Adventszeit war schon immer für mich etwas Besonderes, weil ich an einem Adventssonntag geboren wurde. Und das war schon als Kind für mich immer etwas Besonderes, eine ganz besondere Zeit. Weil ich immer an Weihnachten Geburtstag gefeiert habe damals.
Für viele Menschen war die Vorweihnachtszeit eine gute Zeit, um den einen oder anderen Weihnachtsmarkt zu besuchen. In diesem Jahr aber werden viele dieser Märkte nicht mehr organisiert. Es ist schon ein komisches Gefühl, wenn man an seine eigene Wohnung gebunden ist. Der Salvatorianer Pater Martin Gall aus der Temeswarer Elisabethstadt erklärt.
Advent ist eigentlich eine Zeit des Wartens und des Kommens. Und wir warten schon seit einer guten Zeit, dass diese Pandemie schon aufhört. Und wir warten auf das Kommen eigentlich, dass wir wieder frei werden, dass wir wieder so leben können, wie es mal früher war. Denn wir sind irgendwie wie Gefangene. Wir fühlen uns oft, als wäre unsere Freiheit genommen. Und ja, vielleicht Gott hat diese Ausnahmezeit uns geschenkt. Und Advent ist eigentlich eine Ausnahmezeit, wo wir wirklich eine Zeit für uns selber, für unsere Nächsten, für Gott haben, wo wir wirklich nachdenken können, was überhaupt wesentlich ist in unserem Leben. Gott, unseren Nächsten, wir selber und wir warten. Und das tut gut für uns Menschen, weil all das Unwesentliche, was sozusagen uns bis jetzt beschäftigt hat, wird wegfallen und wir können in unsere Kämmerlein auf das Wesentliche uns konzentrieren.
Vertrauen, Hoffnung, Liebe. Das sind doch die drei wahren Dinge der Weihnachtszeit, die drei Dinge, worauf man im Advent bauen sollte. Keine übertriebenen Geschenkeinkäufe, kein Koch- und Backstress und auch nicht so viele glitzernde Lichter müssen es unbedingt sein. Hauptsache, die Menschen sind gesund und kommen zusammen, egal auf welche Art und Weise. Die Corona-Krise hat es nämlich allen bewiesen, dass man zusammen sein kann, auch wenn man die Distanz wahrt, nämlich übers Internet.
Sicher ist vieles in unserem Leben anders in Corona-Zeiten. Den lieben Gott aber dürfen wir als den Fels in der Brandung erleben, der trotz allem feststeht.
Bischof Josef berichtet.
Am Samstag vor dem ersten Advent haben wir jedes Jahr mit vielen Jugendlichen die erste Adventskerze angezündet. Ich hätte mir sehr gewünscht, auch in diesem Jahr physisch beim Anzünden der ersten Adventskerze in Karansebes dabei zu sein. Ich glaube, ich habe kein einziges Mal diesen Moment verpasst. Heuer bin ich aber nur über Zoom dabei, so wie auch beim Anzünden der zweiten Kerze in Arad. In diesem Jahr werden wir auch die Rohrate messen, die immer in der Morgenfrühe bei uns um 6 Uhr zelebriert werden. Nur mit ganz wenigen Teilnehmern feiern und über das Internet übertragen. Treffen werden wir zwar wenigere haben, in dieser Zeitspanne, aber die Liebe gegenüber den Bedürftigen wollen wir nicht verringern.
Die Liebe gegenüber den Armen, die soll in der Vorweihnachtszeit und gewiss auch darüber hinaus nicht minder ausfallen. Am Welttag der Armen, dem 15. November, hat die römisch-katholische Pfarrei aus der Temeswarer Josefstadt eine Lebensmittelkollekte eingeleitet, wie Pfarrer Jolt Silva erklärt. Bis zum ersten Adventssonntag, dem 29. November, werden diese lange haltbaren Lebensmittel in der Josefstädter Pfarrei gesammelt, um an das Kinderheim aus Hatzfeld und an die Temeswarer Filiale des Malteser Hilfswerks gespendet zu werden. Die Lebensmittel werden täglich zwischen 10 und 13 Uhr oder nach den jeweiligen heiligen Messen entgegengenommen. Auch andere Pfarreien und Wohltätigkeitsorganisationen sammeln in der Adventszeit Spenden für Bedürftige. Und gerade in der Corona-Weihnachtszeit 2020 könnte einem vielleicht leichter klar werden, dass es viele Menschen gibt, denen es nicht so gut geht wie einem selbst.
Nach dem Einsturz des Gewölbes über die Mitte schrieb der evangelischen Kirche von Alzen im Kirchenbezirk Hermannstadt, haben die ersten Bestandsaufnahmen begonnen. Die Eindrücke sind beklemmend, da auch die schöne, wertvolle und alte Orgel zerstört ist. Aber die Situation ist keineswegs aussichtslos. Im Hinblick auf die Reparatur der entstandenen Schäden am Gewölbe, den Emporen und im Schiff, wurde auch ein Spendenaufruf auf der Homepage der evangelischen Kirche veröffentlicht. Mehr darüber erfahren Sie im folgenden Gespräch mit Jürg Leutert, landeskirchlicher Musikwart, der am nächsten Tag den Unglücksort besucht hatte. Eine Aufzeichnung von Imola Mokovei von Radio Neumarkt Rumänien.
Heute ist das Thema Deckeneinsturz in der evangelischen Kirche aus Altern und Spendenaufruf. Erläutert, was können Sie eigentlich nun ausführlicher erzählen? Wie hat das Ganze geschehen? Denn am 4. November fand das statt eigentlich.
Ja, also wieso das genau geschehen ist, das wird Fachleuten überlassen. Das ist noch in Untersuchung, da kann ich mich nicht darüber auslassen. Ich kann nur das Resultat erzählen. Die Innendecke ist runtergestürzt, zu großen Teilen, auf alle Fälle im Kirchenschiff, und hat unter anderem die Orgel stark beschädigt. Das ist das, was ich sagen kann. Mehr ist von Fachleuten, was Statik betrifft, in Abklärung. Und das werden wir vielleicht möglichst oder hoffentlich möglichst bald erfahren, sodass man dann auch Abhilfe schaffen kann.
Neue,
was das Gewölbe betrifft.
Ja, neue Informationen zu den Entfaltungen der Untersuchungen über den Deckeneinsturz haben Sie noch nichts mitbekommen?
Gibt's noch nicht, da müssen die Fachleute erst kommen und dann müssen die Berichte schreiben. Und das hat ja auch je nach Diagnose dann und je nach Ursache wird das mehr oder weniger lange Zeit beanspruchen. Ich bin vor allem mit der Orgel beschäftigt und bin natürlich interessiert, dass das möglichst schnell geht und dass man möglicherweise diese Decke in irgendeiner Form wieder repariert, sodass man die Orgel nachher auch wieder reparieren kann und zurückstellen.
Ja, es ist die Rede über eine sehr wertvolle und sehr alte Orgel. Wie steht die Orgel eigentlich? Ist sie sehr kaputt?
Die Orgel ist von 1770, von Johannes Hahn, ist eine von den gut bewahrten originalen Instrumenten. Sie wurde auch in den 80er Jahren von Hermann Binder restauriert. Wäre also ein Instrument, das nicht unbedingt hätte kaputt gehen müssen, wenn man überhaupt in solchen Kategorien denken soll. Sie ist durch den Einsturz vom Gewölbe stark beschädigt. Die Pfeifen sind zertrümmert, wenigstens die kleinen, empfindlichen. Einige Holzpfeifen stehen noch an ihrem Ort. Schnitzereien außen an der Orgel sind auch kaputt gegangen. Dort hat leider auch der Holzwurm das Seine getan, dass der Schaden vielleicht schlimmer ist, als er hätte sein können, weil das Holz sehr mürbe war zum Teil und dann einfach noch mehr beschädigt worden ist durch die Steine.
Es tut mir leid, all das zu hören. Sowieso habe ich auch einiges dazu gelesen. Haben Sie schon Fachleute gefunden, die Orgel reparieren?
Haben mehrere Leute angerufen, haben gesagt, sie würden gerne helfen. Jetzt ist das so, dass man erst ein bisschen um die Orgel herum aufräumen muss. Und da haben sich jüngere Altener, die auch etwas vom Fach verstehen, die haben sich angeboten, dort einmal ein bisschen Steine wegzuräumen und die Holzstücke, die da noch darin beerdigt sind, von der Orgel herauszusuchen, sodass man nachher leichter die Orgel reparieren kann. Wir hoffen, dass man das gelegentlich, ich will jetzt noch kein Datum nennen, weil ich das auch noch nicht weiß, in absehbarer Zeit also diese Orgel abtragen kann. Da muss man auch noch sehr viel Schutt herausnehmen, obwohl wir schon einiges rausgenommen haben. Und dann die Pfeifen rausfischen und das möglichst sorgfältig machen, sodass die Orgel nicht noch mehr beschädigt wird. Wir hoffen also, dass wir auf alle Fälle, ich sage jetzt einmal etwas großzügig, dass wir auf alle Fälle vor Weihnachten so weit sind, dass die Orgel gesichert ist. Ich hoffe, dass es natürlich, dass es viel schneller geht, aber ich kann das noch nicht genau sagen.
Ja. Es ist schwer zu sagen. Immerhin, ich hoffe auch, dass die schöne und alte Orgel auch zustande kommt, dass man sie reparieren kann. Ja, Herr Leutert, man hat auch einen Spendenaufruf gemacht. Jetzt haben Sie auch die Gelegenheit und Sie können ruhig sagen, wie die Spenden gemacht werden können und von wem.
Genau, also das kann natürlich von jedermann gemacht werden, der Zugang hat zu Internetbanking, würde ich einmal in erster Linie sagen. Der Spendenaufruf ist auf der Seite der Stiftung Kirchenburgen aufgeführt und dort sind die Kontoangaben und die Möglichkeiten, wie man das macht, noch einmal aufgeführt. Es gibt zwei Möglichkeiten, wenn man in Rumänien wohnt, natürlich über das rumänische Konto der Stiftung Kirchenburgen immer das Wort Alten dazu schreiben. Und das andere ist über den Förderverein der Stiftung Kirchenburgen in Deutschland. Die haben ein eigenes Konto und eine eigene Vereinbarung mit der Stiftung Kirchenburgen, sodass man dort, wenn man von Deutschland aus spendet, auf alle Fälle diese Spenden auch an der Steuer nachher abziehen kann, weil man eine Bescheinigung bekommen kann. Wenn jemand Bargeld spenden will, kann er das natürlich jederzeit tun, indem er das jemandem gibt, der nachher im Landeskonsistorium vorbeikommt und das auch wieder unter dem Stichwort Alzen bei der Kasse abgibt oder jemandem, einer Vertrauensperson natürlich, je nach Möglichkeit und Gelegenheit. Das passiert auch nicht, weil das ist ja nicht eine Sache, die morgen abgeschlossen ist. Wir sind froh, wenn Geldspenden auch nächstes Jahr reinkommen und sicher auch noch übernächstes Jahr, weil das ja eine umfangreiche Sache ist. Einerseits mit dem Gewölbe oder dem Dach, da muss man noch sehen, was dann kommt, wie man das löst. Und andererseits dann die Orgel als vielleicht letzter Schritt, wenn man an das Reparieren denkt, weil die ja erst wieder reinkommt, wenn alles wieder in Ordnung ist.
Radio Neumarkti, meinen Namen, dankt Ihnen sehr schön für Ihre Informationen und wir hoffen sehr, dass die Orgel und die Kirche repariert wird und auch viele Spenden geliefert werden.
Ich bedanke mich im Namen der Stiftung Kirchenburgen und der Evangelischen Kirche und der Gemeinde Alzen für alles Interesse und auch für alle Spenden, die eingehen und noch eingehen werden. Das wärmt das Herz in der doch schon kühlen Herbst- und Winterzeit.
Ein neues Gesetz zur Entschädigung der Nachkommen der ehemaligen Russland-Deportierten und der Deportierten in den Beregan hält gegenwärtig die Rumänien-Deutschen in Atem. Was ist an diesem Gesetz so kompliziert? Frau Gerhild Rudolf, Leiterin des Kultur- und Begegnungszentrums der Evangelischen Kirchen AB in Rumänien, Friedrich Deutsch, Hermannstadt, weiß Bescheid und antwortete auf die Fragen von Christa Richter, Mitarbeiterin bei Radio Bukarest.
Um Entschädigung für die Nachkommen der nach Russland Deportierten geht es im Gesetz 130, das seit kurzem alle jene auf Trab hält, die in der Zeit des Kommunismus politisch verfolgt wurden. Bei den Rumänen-Deutschen handelt es sich vor allem um die Kinder jener, die zwischen 1945 und 1949 in der damaligen Sowjetunion Aufbauarbeit leisten mussten. Inzwischen sind die meisten von ihnen verstorben, doch der rumänische Staat will auch ihren Kindern Entschädigung zahlen. Das Komplizierte ist wie gewöhnlich die Bürokratie. Wer hat noch alle Dokumente aus jener Zeit vorrätig? Man muss vor allem beweisen, dass diese Angehörigen sich tatsächlich jahrelang in der Sowjetunion aufgehalten haben. Woher kriegt man diese Akten? Das Demokratische Forum in Hermannstadt berät zuerst mal, welche Papiere nötig sind. Die evangelische Kirche kann aushelfen, wenn es um eine Bestätigung der Arbeitsjahre geht, denn viele Pfarrer haben damals eine Liste der Betroffenen angelegt, die sich im Landeskonsistorium befinden. Und Frau Gerrit Rudolf, Leiterin im Teutschhaus, berichtet im Folgenden von ihrem Einsatz in dieser Beziehung.
Als 1945 die Rumänen-Deutschen, darunter auch die Siebenbürger Sachsen, nach Russland deportiert wurden, war das eigentlich eine Geheimsache. Niemand wusste genau, was geschieht, was passiert, wer ist schuld daran. Plötzlich wurde man in Waggons gesteckt. Jetzt gibt es ein neues Gesetz, und zwar ein Zusatzgesetz für die Entschädigung der Deportierten und diesmal ihrer Kinder. Die Kinder sollen jetzt auch etwas, sagen wir, davon kriegen. Wie findet man die nötigen Akten? Wichtig ist, wie lange waren diese armen Deportierten in Russland? Wann sind sie weggefahren? Wann sind sie gekommen? Und zur Überraschung vieler hat die evangelische Kirche Listen. Wieso hat die evangelische Kirche solche Listen angestellt? Wie war das damals?
Die Deportation der Siebenbürger Sachsen nach Russland oder besser gesagt in die damalige Sowjetunion ist inzwischen sehr gut dokumentiert. Aber nicht alle Unterlagen, die es gibt, werden auch als Dokumente anerkannt. In den Kirchengemeinden der evangelischen Kirche AB in Rumänien waren die Pfarrer im November 1945 angehalten worden, aufzuschreiben, welche ihrer Kirchenmitglieder in die Sowjetunion deportiert wurden.
War das ein Vorschlag des Bischofs von damals?
Das war eine Sache, die auf Gemeindeebene durchgeführt werden musste. Warum genau das gemacht wurde, kann ich Ihnen leider nicht sagen. Die Listen sind auch nicht ganz vollständig, beziehungsweise bei vielen Deportierten steht nicht, in welches Lager sie deportiert wurden und es steht auch nicht, wann sie zurückgekommen sind. In den Fällen, wo Lager und auch Rückkehrdatum bekannt sind, kann heute das Landeskirchliche Archiv, also das Zentralarchiv der Evangelischen Kirche AB in Rumänien, Bestätigungen ausstellen, aufgrund eben der Listen aus 1945. Diese Bestätigungen können dann den Berechtigten helfen, ihre Mappe bei der staatlichen Agentur für Auszahlungen der Entschädigung einzureichen und so ihr Recht geltend machen.
Es ist nun so, dass diese Deportierten natürlich schon viele gestorben sind, leider, aber ihre Nachkommen leben nur teilweise in Rumänien und sehr viele im Ausland. Gibt es echt aus dem Ausland, fragen Leute nach?
Es kommen an das Zentralarchiv sehr viele Anfragen, zum Teil aus dem Inland, von Personen, die in Rumänien noch leben, aber es kommen auch sehr viele Anfragen von Nachkommen von Russland-Deportierten, die jetzt aber in Deutschland leben. Auch die möchten gerne Bestätigungen haben darüber, dass der Vater oder die Mutter deportiert war.
Andere Wege, diese Akten zu finden, muss man ausfindig machen. Das ist dann eine Privatsache und damit hat die Kirche nichts zu tun. Aber Gott sei Dank hat sie wenigstens einen Teil dieser Listen und man kann helfen. Und Sie sitzen dann da im Büro und müssen diese Sachen erledigen. Wie viele Leute kommen etwa pro Tag? Ich habe gesehen, am Anfang hatten Sie Hunderte.
Die Anfragen gehen schon in die Hunderte und die Bearbeitung ist etwas mühsam, also das geht nicht von jetzt auf gleich. Es muss alles geprüft werden und die Bestätigungen werden im Landeskonsistorium registriert und von dort aus verschickt. Aber wenn man ein bisschen Geduld hat, dann geht das schon. Natürlich sind diese Bestätigungen von der Kirche nur gedacht für Personen, die keine anderen Unterlagen haben. Es ist viel besser, wenn man ein Arbeitsbuch hat, wo die Arbeitszeit in Russland eingetragen ist oder Rückkehrscheine aus der Deportation, die haben einen größeren Aussagewert als die kirchlichen Bescheinungen. Deshalb laden wir nicht ein, dass die Leute kommen um solche Bestätigungen, aber wer sie nötig hat, dem geben wir sie gerne und die Landeskirche verlangt auch keine Taxe dafür.
Das ist eine große Hilfe, vor allem für Leute, die nichts mit Internet zu tun haben. Es gibt noch genug. Und diese Sachen muss man dann in seinem Heimatkreis, also in dem Heimatort, der zum Kreis gehört, abgeben.
Ja, wie dann die Agentur AGP IC weiterarbeitet, das hängt natürlich überhaupt nicht an der Kirche. Aber im Prinzip sollen die Berechtigten sich schon bemühen, ihre Akten zusammenzusammeln und bei AGP IC einzureichen, um dann in den Genuss der Entschädigung zu kommen.
Damit danken wir Ihnen und der Evangelischen Kirche für diese wertvolle Hilfe und hoffen wir, es hat, nimmt ein gutes finanzielles Ende. Danke fürs Gespräch.
Eine der ältesten Schulen des Banats befindet sich in der Gemeinde Schag, unweit von Temeswar. Tausende Schüler in zig Generationen lernten dort lesen, schreiben und auch rechnen. Viele von ihnen auf Deutsch, da die Ortschaft von den Banater Schwaben kolonisiert wurde. Heute gibt es vor Ort keinen Deutschunterricht mehr. An die damaligen Zeiten erinnert aber eine Gedenktafel, die in diesem Herbst am alten Schulgebäude angebracht wurde. Die Bistojkic von der deutschen Sendung Akzente im TVR1 besuchte den Ort in diesem Monat und sprach über das Schulwesen von damals mit mehreren Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohnern.
Verlässt man Temeswar in Richtung Süden, erreicht man nach rund 14 Kilometern Autofahrt die Gemeinde Schag. In dem Dorf an der Temes steht eines der ältesten Schulgebäude des Banats. 1776 wurde die damalige rumänische Schule errichtet. Die ersten deutschen Kolonisten kommen ein halbes Jahrhundert später. Die Temes ist bereits begradigt und der Boden fruchtbar. Für die neuen Bewohner sind die Aussichten vielversprechende. Sie kommen aus den Nachbargemeinden Freidorf, Jarmark, St. Andreas, Mercidorf, Bilet, Lovim, Gertjanosch, Großjecha, Kleinjecha, Großkomlosch, Hatzfeld, Nakodorf und Deutschzerne. Die Schwaben gliedern sich ein und beginnen ein neues Leben mit Höhen und Tiefen. Sie bauen ihre katholische Kirche und errichten nebenan die Schule. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts lebten in Schag fast 2000 Deutsche. Weil sie so zahlreich waren, hatten sie die Kindergartengruppen in der rumänischen Schule untergebracht. Rosalia Altmaier erinnert sich.
Hier bin ich in den Kindergarten gekommen. Das war in 1938, 39. Ich bin ein 35er geboren. Wir waren unser viele, das war ein Saal, ein großes. Wir waren unser viele Kinder, nur Deutsche. Und 35er waren wir über 30 Kinder. Die andere weiß ich nicht, aber wir waren alle beisammen. Es waren arme Zeiten. Wir waren zufrieden mit allem, weil es war ja nichts. Es waren ja die Kriegsjahre. Und ich habe ja auch keine Mutter gehabt. Meine Mutter ist gestorben, war ich 5 Jahre alt. Und mit der Großmutter, Vater war im Krieg.
Kriegszeit und die Zeit danach waren mit zahlreichen Schwierigkeiten verbunden. Die Kinder allemal glücklich und sorglos.
Wir haben immer einen Kreis gemacht, faules Ei gespielt oder haben Versteckentjes gespielt überall. Und dann haben wir so von all dem Zeug haben wir Geschirr gemacht und Steine gerieben. Und das war unser Spiel, oder von Puppen gemacht, von Fetzen, weil anders war nichts. Wir waren so viele Kinder in der Gasse und wir haben immer schön gespielt.
Kinder hatten damals wenig Spielzeug. Dieses war zwar einfach, aber schön und wurde auch mit viel Liebe hergestellt.
Ich kann mich erinnern, da war ein Tischler, der hat so kleine Bretter gemacht für die Puppe. Und die Großmutter hat dann Bettzeug genäht und für das Ganze. Und so. Wir haben keine gekauften Spiele gehabt.
Das Gemeindeleben entfaltete sich. Die Kirchweih gehörte zu den schönsten und größten Festen.
Die Leute haben sich mehr verstanden. Wenn jemand etwas gemacht hat, eine große Arbeit, dann ist der ganze Eck gekommen und hat gehört, jetzt kommt niemand mehr.
Auch Martha Kerestisch hat schöne Erinnerungen.
Das ist ein Kirchweihfest, Kindergarten, Mini-Kirchweih hieß dieses Fest. Und das war ein Fest Schule und Kindergarten zusammen. Da ist auch meine Kollegin, die Langerkete, und ich auf dem Bild. Und wir hatten auch eine eigene Blaskapelle im Dorf.
Das Schulwesen blühte auf. Es gab die rumänische, die alte Schule und die katholische Schule in der Dorfmitte. An dieser Schule lernte auch Anna Breiner.
Ich bin im 57 dann in die Schule gegangen, in den Kindergarten vorher. Aber der war damals auf einem anderen Platz, nicht mehr hier. Nur die erste Zeit waren sie alle hier. Im Kindergarten waren alle zusammen und in der Schule, das war Deutsch, also die vier Klassen waren Deutsch.
Es war eine Lehrerin gewesen bis zur vierten Klasse, die Frau Jost, Werta Jost. Sie waren schon streng, aber wir mussten schon lernen, also die Disziplin war anders als jetzt. Die Kinder waren nicht so frech, die haben nicht so zurückgeantwortet, wie sie jetzt zurückantworten, ja.
Das waren schon schwerere Zeiten als jetzt. Das war ja kurz nach dem Krieg, nicht? Und das war halt nicht alles so. Ich weiß, wir haben dann Brot auf Kartelle kaufen müssen und dann haben die Kinder weniger gehabt, die Eltern etwas mehr, die Frauen weniger, die Männer mehr. Und das sind wir dann so auf Bohnen kaufen gegangen, das Brot. Jeden Tag musste man gehen.
Mit der Zeit ging die Zahl der Schwaben in Schad zurück.
Ja, die Deutschen sind weg. Da war schon die kommunistische Zeit, vorher nicht. In 1944 sind viele geflüchtet, nur sind auch viele zurückgekommen.
Von der einstigen starken Gemeinde der Schwaben in Schag sind rund 60 hier geblieben.
In Schag haben die Deutschen sehr selten zusammengehalten. Und das ist auch bis jetzt so geblieben.
Die ehemalige rumänische Schule ist heute ein Museum. Die Ausstellungsstücke erzählen Geschichte. Es ist die Geschichte der Siedlung selbst und damit verbunden der Entwicklung des Schulwesens. Schag hat heute eine schöne, moderne Schule. Für die Renovierungsarbeiten hatte sich der Ortsforum-Vorsitzende Alexander Hubert stark eingesetzt. In der Lehreinrichtung sind aber keine Klassen mit Deutsch als Unterrichtssprache mehr, obwohl die Nachfrage nach wie vor hoch ist. Was die Zukunft diesbezüglich bringen wird, ist noch nicht gewiss.
An der Deutschen Bühne Ungarn in Sexart hat vor kurzem die neue IFA-Kulturmanagerin Beatrice Benedek ihren Posten angetreten. Frau Benedek erzählte mir am Telefon über ihre neue Stelle, über ihre Person sowie über die Aufgaben an der Deutschen Bühne Ungarn.
In 5 Kirchen gibt es seit längerem eine IFA-Kulturassistentinnenstelle, aber jetzt ist auch eine neue Stelle in Sexart an der DBU an der Deutschen Bühne entstanden. Wie ist es dazu gekommen, dass auch hier eine neue Stelle entstanden ist?
das IFA, das Institut für Auslandsbeziehungen, zusammen mit der Deutschen Bühne Ungarn haben schon seit einer Weile jetzt über eine neue Stelle gesprochen und es kam dann dieses Jahr so weit, dass man diese Stelle auch öffnen konnte. Auch jetzt während der Pandemie, was uns auf jeden Fall sehr freut, dass man das gemacht hat. Und die neue IFA-Stelle sollte dann dazu beitragen, dass man mehrere kreative Angebote um das Theater machen wird und neue andere Beziehungen, internationale Beziehungen, lokale, regionale Beziehungen mit neuen Partnern und Netzwerken zu gründen. Ja, und außerdem werden wir uns dann auch ein bisschen über Marketing und PR-Arbeit noch kümmern. Also ja, das so im Großen und Ganzen über die neue Stelle.
Natürlich muss so eine ganz neue Stelle auch besetzt werden, und zwar mit einer neuen Mitarbeiterin oder einem neuen Mitarbeiter. Was darf man denn über die neue Kulturmanagerin an der DBU wissen?
Die neue Kulturmanagerin kommt ursprünglich aus Kronstadt, aus Rumänien in Siebenbürgen, und sie hat dort die deutsche Schule besucht und dann weiter auch ihre Ausbildung, also ihr Bachelor auch in Klausenburg weitergemacht, und dann hat ihr das Leben weiter nach England geführt, wo sie seit 5 Jahren wohnt, gelebt und gearbeitet hat, und dann ab dieses Jahr ist sie jetzt in Sexart.
In der Neuen Zeitung kann man gerade in dieser Woche auch eine kleine Vorstellung von der neuen IFA-Kulturmanagerin an der DBU lesen. Und darin steht auch, dass da ein Projekt entstanden ist, und zwar Benedek Productions. Worum geht es dabei?
Also Benedek Productions ist halt das eigene Unternehmen von Beatrice, also von mir, das in England entstanden war, und das liegt halt daran, weil sie mit neuen Talenten sowohl in der Schauspielindustrie als auch in den kreativen Industrien arbeiten möchte. Das ging vor allem halt in England aus und das geht ja auch weiter so, aber ich möchte gern durch dieses Netzwerk auch neue Kontakte knüpfen, vor allem hier in Mittel- und Osteuropa. Es ist ein sehr neues Projekt, nur am Anfang momentan, aber hoffentlich wird sich das auch parallel entwickeln können. Aber ja, der Schwerpunkt steht da, dass man jetzt Nachwuchs fördert im Bereich Theater.
Theater stand also auch bislang nicht fern von Ihnen. War das auch ein Grund, warum man sich für eine Stelle an der DBU beworben hat?
Absolut. Ja, also als das IFA das so ausgeschrieben hat, dass es jetzt über eine Stelle an der DBU die Rede ist, dann wurde ich ganz, ganz interessiert, weil das Theater liegt mir ganz nah. Ich bin selbst freischaffende Theatermacherin und Regisseurin und ich wollte schon seit langem aktiv an einem Theater und mit einem Theater arbeiten wollen. Und als diese IFA-Stelle dann ausgeschrieben wurde an der DBU, habe ich einfach gesagt, ja, das ist jetzt meine Chance. Und wenn ich mir das jetzt nicht nehme, dann werde ich das auch bereuen.
Diese neue Arbeitsstelle ist ja jetzt schon aktiv. Sie sind ja schon mittendrin in dieser neuen Aufgabe. Sprechen wir ein bisschen vielleicht darüber, was die konkreten Aufgaben sind. Konnten Sie schon etwas verwirklichen oder läuft jetzt noch die Einarbeitung? Und wie muss man sich dann Ihre Aufgaben in der Zukunft vorstellen?
Ja, also die Arbeit hat schon seit 2 Monaten begonnen. Vor Ort bin ich jetzt seit 1 Monat und im Hintergrund gibt es schon ganz vieles, das gemacht wurde. Leider kann man das jetzt momentan nicht so sehen, auch wegen der Pandemie. Aber momentan versuchen wir jetzt an einem Newsletter zu arbeiten. Also nicht versuchen, sondern wir sind schon gerade da, dass man in den nächsten Wochen auch einen Newsletter bei der DBU startet. Also falls unsere Zuhörer die Social-Media-Kanäle auch haben, dann sollten sie in den kommenden Wochen dann diesen Post auch sehen. Also diesen Newsletter haben wir jetzt momentan und wir bereiten uns auch für die weihnachtliche Zeit hier an der DBU vor. Und ab nächstes Jahr, hoffentlich Corona-bedingt ja auch, neue Projekte stattfinden, die in Zusammenarbeit mit anderen Partnerorganisationen stattfinden werden, hoffentlich auch mit der Kollegin in 5 Kirchen, aber auch hier an der DBU, sprich Theaterreihen oder Veranstaltungsreihen. Aber wie gesagt, alles Corona-bedingt.
Wie wird das weitergehen? Also ich denke, daran ist, das ist eine befristete Stelle, dass man nur einige Monate oder ein Jahr als Vertrag bekommt, oder kann das auch verlängert werden?
Mit den IFA-Stellen ist es so, dass es immer jetzt momentan also auf ein Jahr befristet ist, aber die Kulturmanagerin oder der Kulturmanager können sich dann also im Frühling entscheiden, ob sie verlängern möchten oder nicht. Aber ja, es ist befristet für ein Jahr, aber man kann immer verlängern, falls man das möchte.
Und was sind Ihre ersten Erfahrungen? Wie wurden Sie von der DBU-Mannschaft aufgenommen?
Da das war eine sehr schöne Erfahrung eigentlich. Das hat mir auch diesen ganzen Umzug aus England nach Ungarn schöner gemacht und viel leichter gemacht. Die Kollegen sind sehr lieb und sehr offen und ich hatte wirklich einen sehr guten Start mit denen. Sie haben sich auch selbstverständlich gefreut, eine neue Kollegin zu bekommen. Und wäre es jetzt nicht für diese Corona-Pandemie, dann hätten wir auch viel mehr vor, auch im Theater, auch außerhalb des Theaters. Aber ja, leider ist das jetzt nicht so möglich. Aber wir versuchen, so eng in Kontakt zu bleiben wie möglich, außerhalb der Arbeit auf jeden Fall. Aber es war wirklich für mich persönlich eine sehr schöne Erfahrung. Und ich freue mich sehr, dass man mich so schön aufgenommen hat und erwartet hat.
Vor kurzem konnten wir ja auch noch im Radio darüber berichten, dass die DBU alle recht herzlich zu ihrem November-Spielplan in der DBU erwartet. Corona hat da jetzt natürlich auch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Alles musste abgesagt werden, Theater wurden wieder geschlossen. Wie verläuft jetzt die Arbeit? Arbeitet man aus dem Homeoffice oder gibt es doch Tätigkeiten, wo man in die Bühne rein muss?
Also die ganzen Regelungen haben unsere Pläne total beeinflusst. Momentan arbeiten wir auch vom Theater, also nicht im Homeoffice, sondern wir sind im Gebäude, also in dem Theater, aber unsere Kollegen, das Ensemble wird ab nächste Woche dann Proben starten auf der Bühne. Also nur geschlossen, nur für uns, nur intern, weil wir uns dann für den Dezember auch ein bisschen vorbereiten möchten. Das wird alles noch offiziell vorbereitet und dann auch auf unseren Social-Media-Kanälen geteilt. Also hoffentlich können unsere Zuhörer das auch sehen. Wir bereiten unseren Zuhörern und unserem Publikum etwas Schönes, etwas Magisches vor für diese Adventszeit.
Liebe Zuhörer, das war die Novemberausgabe vom Funkmagazin mit Themen aus Rumänien und Ungarn aus dem aktuellen Monat. Die nächste Sendung des Funkmagazins meldet sich im Monat Dezember wieder. Durch die Gemeinschaftssendung führte sie diesmal Melitta Hengel aus dem Studio in Fünfkirchen. Ich wünsche Ihnen im Namen all unserer Redakteurinnen und Redakteure viel Gesundheit und eine besinnliche Adventsvorbereitung. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.